Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo zusammen, hallo Sven. Ja, bei mir ist alles schick. Ich stehe ja kurz vorm Urlaub.
Wupp, wupp, sehr, sehr schön. Ab in die Sonne, yeah. Schon mal so ein bisschen Pre-Summer wie das heißt. Also in die Zukunft. Und damit sind wir ja so ein bisschen beim Thema, weil das Thema der heutigen Folge klingt ja auch, also zumindest in der Recherche wirkte es total futuristisch. Ne? Obwohl ich meine, viele Technologien, über die wir heute sprechen werden, tatsächlich für viele Menschen schon absolut zum Alltag gehören.
Ja, wir wollen diese Folge mal fragen, werden immer mehr Menschen zum Cyborg? Bom, und bom. Welche Technologien werden heute in der Medizin eigentlich schon verbaut? Beziehungsweise wo kommen digitale Technologien zum Einsatz und welche Trends und Entwicklungen gibt es möglicherweise auch außerhalb der Medizin?
Ich finde es so herrlich, dass du gesagt hast, verbaut.
Also, ja, naja, aber so ist es ja de facto.
Letztendlich,
ne?
Also ist es so. Menschen mit Technik über im
Mensch-Maschine.
Körper, ne? Genau, ja. Sind Cyborgs, über die reden wir gleich, aber erstmal gibt es natürlich Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir starten mit einer News aus dem politischen Berlin, wo die neue Regierung entschlossen ist, digitalpolitische Vorhaben jetzt schnell voranzubringen. Doch nicht alles davon geht so unbedingt in die richtige Richtung. Es gab ja tatsächlich einen Vorstoß von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der nun tatsächlich gar nicht im neuen Digitalministerium sitzt. Der schlägt vor, eine Digitalsteuer in Form eines Plattform-Soli einzuführen. Und das sorgt tatsächlich für heftige Kritik, gerade in der Branche. Die Idee soll sein, große Internetkonzerne, die kulturelle Medieninhalte nutzen, sollen eine Abgabe zahlen. Vorbild sei hier das Modell aus Österreich. Ja, und wir als Branchenverband warnen so etwas davor, dass eben eine derartige Steuer nicht nur internationale Tech-Giganten treffen könnte, sondern eben auch deutsche Unternehmen belasten würde mit zusätzlichem Aufwand und möglichen Wettbewerbsnachteilen. Und unser Vorstand Oliver Süme weist auch darauf hin, dass eine solche Abgabe die ohnehin schon angespannten Stimmungen und Beziehungen zwischen Deutschland und den USA weiter verschärfen könnte. Besonders kritisch, das neue Digitalministerium schien zumindest zunächst bei diesem Vorstoß gar nicht eingebunden gewesen zu sein. Wir fordern daher auch nochmal an dieser Stelle beim Thema Digitalpolitik doch bitte koordiniert vorzugehen und gerade auch Fragen einer internationalen Digitalsteuer auf internationaler Ebene im Rahmen der OECD zu klären.
Europa will bei KI nicht länger nur zuschauen, sondern mitmischen. Endlich, und zwar so richtig im großen Stil. Ein deutsches Konsortium aus SAP, Telekom, Jonos und der Schwarzgruppe plant den Bau von 4 bis 5 hochskalierbaren Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Der Clou, das Projekt soll Teil der EU Gigafactory-Initiative werden, einem Förderprogramm, das bis zu 20 Milliarden Euro für den Aufbau von Hochleistungsinfrastrukturen zur Verfügung stellt. Ziel der Unternehmen ist die Errichtung eines riesigen KI-Campus, der bis zu 100.000 Hochleistungs-KI-Chips unterbringen und damit komplexeste Modelle trainieren kann. Und das alles made in Germany. Damit soll Europas digitale Souveränität gestärkt werden. Apropos digitale Souveränität, natürlich auch beim Eco ein wichtiges Thema. Da gab es gerade kürzlich einen spannenden Beitrag bei Table Media vom Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe. Da beschäftigt er sich mit der Frage, wie kann Europa in einer global dominierten Digitalwirtschaft souverän agieren und dabei auch noch innovativ, offen und wettbewerbsfähig bleiben. Gerne mal reinlesen, Link packen wir in die Shownotes.
Ja, und wir bleiben in Europa, denn hier bringt die EU im Juli eine neue App zur digitalen Alterskontrolle an den Start und will damit den Jugendschutz im Netz stärken. Die App soll es ermöglichen, Altersnachweise zu erbringen, ohne persönliche Daten preiszugeben. EU-Tech-Kommissarin Henna Virkkunen setzt dabei auf Freiwilligkeit. Plattformbetreiber sollen proaktiv Maßnahmen ergreifen, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen, ganz ohne Zwang von oben. Langfristig ist die App Teil einer größeren Vision. Ab 2026 soll eine digitale EU-Identität kommen, mit Funktionen wie digitalem Ausweis oder elektronischer Signatur. Ja, wenn ihr mehr zum Thema EU-ID-Wallet erfahren wollt, hört gerne einmal in eine unserer letzten Podcast-Folgen aus dem letzten Jahr rein. Die verlinken wir euch natürlich gerne in den Shownotes. Da haben wir das Thema ein bisschen ausführlicher behandelt.
Kommen wir zum Fokusthema der heutigen Folge. Wir sind Borg, ihr werdet assimiliert. Naja, ganz so schlimm wird es doch nicht, aber wir reden über digitale Technologien im und am Körper. In dem Zusammenhang stößt man ja immer wieder auf den Begriff Cyborg. Das klingt jetzt schon so sehr nach Terminator. Aber was bedeutet das eigentlich? Der Duden sagt ja in der Futurologie, Mensch, in dessen Körper technische Geräte als Ersatz oder zur Unterstützung nicht ausreichend leistungsfähige Organe, zum Beispiel für lange Raumflüge, integriert sind. Quasi eine Mischung aus Mensch und Maschine.
Ja, das hört sich jetzt natürlich erstmal sehr nach Science-Fiction an, aber tatsächlich ist es gar nicht so Science-Fiction, denn es gibt in der Tat bereits eine gewisse Anzahl von Menschen, die aus medizinischen Gründen Technologien bereits im Körper tragen. Ja, einige Beispiele, zum Beispiel Cochlea-Implantate. Das sind elektronische Hörprothesen für Menschen mit starkem bis vollständigem Hörverlust, die direkt den Hörnerv stimulieren. Oder auch Retina-Implantate. Das sind Sehprothesen für Menschen, die kaum noch oder gar nicht mehr sehen können. Dort wandelt dann das Implantat Lichtreize in elektrische Signale um, die dann direkt die noch funktionierenden Zellen der Netzhaut oder den Sehnerv stimulieren. Dann natürlich klassische Prothesen, die eben so ein künstlicher Ersatz für gewisse Körperteile sein können, die heutzutage ja aktiv schon gesteuert oder sensorisch rückgekoppelt werden können. Ja, und auch der Herzschrittmacher ist natürlich ein solches Teil. Er korrigiert Herzrhythmusstörungen, implantiert unter die Haut mit Kabeln, nämlich Elektroden, zum Herzen. Ja, also Technik im Menschen ist schon weiter verbreitet, als man zunächst mal vermuten mag.
Aber das alles waren jetzt Beispiele für, ich sag mal, minderwertige Organe, ja, oder wie haben wir es vorhin gesagt? Also Organe, die nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten. Was aber, wenn wir über die medizinische Behandlung oder die Notwendigkeit hinausgehen, also für ein Enhancement, eine Verbesserung, eine Erweiterung des Menschen?
Selbstoptimierung.
Ja, genau, da sind wir so ein bisschen beim 6-Millionen-Dollar-Mann. Kennst du den noch, der irgendwie durchs Vorabendfernsehen gerannt ist mit ultra-turboschnellen Beinen und das war alles eigentlich ein Mensch, der zusätzliche Teile hatte. Das fängt natürlich viel kleiner an. Das Einfachste ist ein Mikrochip. Den kann man sich unter die Haut implantieren lassen. Da kann man dann ganz einfach ein paar Daten drauf haben, sowas wie eine virtuelle Visitenkarte. Man kann damit aber auch Türen öffnen, sich bei Computersystemen oder Geräten einloggen. Das funktioniert alles. In Schweden ist das Microchipping ein richtiges Phänomen geworden. Hier in Deutschland, naja, wir sind da konservativ, setzt sich das eben nicht so durch, aber mal ehrlich, man könnte das so machen, dass man nie wieder den Schlüssel verbummeln kann und obendrein auf diese Chips unter der Haut, in der Hand zum Beispiel, ist oft so am Daumen implantiert, da könnte man dann theoretisch sogar auch eine Art Kreditkarte hinterlegen, mit der man dann bezahlen kann. Also, naja, das Ganze fällt unter den Begriff Biohacking, also eine gezielte Veränderung und Optimierung des Körpers durch technische, biologische oder auch chemische Mittel. Da geht man dann von Ernährung über der Smartwatch bis hin zu Implantaten, DNA-Manipulation oder sogar Neurotech. Da wird es dann richtig abgefahren. Da sind dann so Leute wie Elon Musk im Spiel, die irgendwelche Chips in die Gehirne implantieren wollen.
Ja, und da hängen natürlich auch irgendwann philosophische Fragen fast schon dran. Ne? Wo beginnt die Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine? Möglicherweise bereits ja schon ab der Geburt, weil man sich ja da schon mit Technologien konfrontiert und sie quasi als Teil des Lebens annimmt. Das ist so eine Position, bis hin zu ethischen Fragen auch. Ne? In welchem Umfang und für welche Zwecke sollten überhaupt Menschen Technologie direkt im Körper einsetzen? Also da kann man Debatten ohne Ende drüber führen.
Ja, ich habe einen Menschen getroffen, der selber Cyborg ist. Enno Park heißt er, falls du das hier hörst. Enno, liebe Grüße. Wir haben einen Fernsehbeitrag gemacht. Er hat einerseits ein Cochlea-Implantat, weil er eben wirklich zu den Menschen ohne Hörvermögen gehört. Und obendrein hat er einen Chip in der Hand und da war ich neidisch. Da hatte ich wirklich mal kurz überlegt, ey, so ein Chip, der wird ja mit so einer Kanüle quasi wirklich so zwischen Daumen und Zeigefinger in dieses schlabberige Gewebe, keine Ahnung, wie das da medizinisch heißt, implantiert, ist so ein kleiner Knubbel, wenige Millimeter lang, Batterie hält gefühlt ewig und man kann damit eben wirklich tolle Sachen tun. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr warum, aber wäre das was für dich, Sidonie? Also einfach nie wieder Schlüssel vergessen?
Ich wollte dich nämlich auch gerade fragen. Also ich muss sagen, ja, auf den ersten Blick findet man das, glaube ich, mega praktisch, aber irgendwie denke ich dann, aber vielleicht bin ich da auch schon wieder zu deutsch. Biohacking, ne, ist ja nicht nur, dass ich mich selber hacke, sondern theoretisch, wenn ich dann so Sachen im Körper habe, könnten mich ja wahrscheinlich auch andere, die mir nicht so wohl gesonnen sind, mich dann quasi hacken.
Ich glaube, mir war der Chip damals einfach noch zu dumm, weil das ist wirklich irgendwie, also im Endeffekt ist das ein Chip, der so eine Near-Field-Kommunikation möglich macht und da sind, ich glaube, wie viel Speicher, wenige Kilobyte Speicherplatz auf diesem kleinen Chip, weil muss ja auch sehr energieeffizient sein. Also da war wirklich sowas wie eine virtuelle Visitenkarte drauf. Das heißt also, man könnte, ne, so wie man die Handys übereinander hält, um Daten zu übertragen, könnte ich das Handy das Gegenüber anfassen und zack, dann kann man da einen Schlüsselcode draufpacken, dass man so digitale Türschlösser damit öffnen kann. Und da hörte es dann auch bald schon auf. Ich glaube, ich habe damals entschieden, ich mache das, wenn es geiler ist.
War dir nicht leistungsfähig?
Das war mir nicht geil genug einfach. Also wenn ich schon zum Cyborg werde, dann doch bitte nicht mit 8 Kilobyte Speicher. Das war, glaube ich, bei mir so ein bisschen die Idee dahinter.
Ja, aber ob und welche Technik man sich denn dann nun wirklich einsetzen lassen möchte, muss natürlich jeder Mensch am Ende für sich selbst entscheiden. In der Medizin eröffnen sich dadurch aber wirklich beeindruckende Möglichkeiten.
Im Gespräch.
Technologie kann auf verschiedenste Arten und Weisen im Menschen verbaut sein. Eine Möglichkeit ist über ein Implantat. Ich spreche jetzt mit Professor Dr. Thomas Stieglitz. Er ist Professor und Leiter am Lehrstuhl für biomedizinische Mikrotechnik am Institut für Mikrosystemtechnik an der Universität Freiburg. Und er ist genau der richtige Experte, um eben genau darüber zu sprechen, wenn Technik im Menschen verbaut wird, nämlich in Form von Neuroimplantaten. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen im Ohr am Netz, Herr Professor Stieglitz.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
So, Herr Stieglitz, jetzt zu Beginn müssen wir uns mal erklären, wie moderne Neuroimplantate überhaupt funktionieren und welche Erkrankungen man jetzt zuerst mal damit überhaupt behandeln kann.
Ja, Neuroimplantate, der Name sagt das ja schon, das geht irgendwie zum einen in den Körper rein und Neuro deutet darauf hin, dass das irgendwo irgendwie mit dem Nervensystem in Zusammenhang hängt. Das bedeutet, wir versuchen kleine Dinge so an die Nerven ranzubringen, sei es jetzt im Arm, im Bein, im Rückenmark, im Gehirn, dass wir die elektrischen Signale dort aufnehmen können. Also wenn wir uns im Gehirn vorstellen, ich bewege mir die Hand, dann sollte ich in den Teil des Gehirns gehen, in dem die Hand irgendwie abgebildet ist und kann dort die elektrischen Signale aufnehmen. Und wenn ich das mache, nicht nur eins, sondern vielleicht 10 oder 20 von kleinen unterschiedlichen Stellen, dann kriege ich raus, wie ich mir vorstelle, die Hand zu bewegen.
Klasse. Also das ist erstmal, klingt total nach Science Fiction, aber es ist schon Realität. Aber wie kriegen Sie denn das hin? Also an welcher Stelle kriegen Sie denn sozusagen diese Digitalisierung, Menschbarriere hin? Wir haben ja keinen USB-Port oder irgendeinen Anschluss am Kopf.
Ja, auch wenn die Science Fiction das mal gern suggeriert, dass das schön wäre, hinterm Ohr so einen USB-C-Port zu haben, haben wir nicht. Das heißt, wir kämpfen eigentlich an mehreren Fronten, wenn ich das mal so ein bisschen martialisch ausdrücken darf. Und ich mache es jetzt mal ganz einfach, dass wir dann erst danach tiefer gehen können. Das eine ist, wir haben wenig Platz. Das bedeutet, die Dinge müssen relativ klein sein im Körper, dass sie reinkommen. Der Körper ist in erster Näherung ein großer Salzwassertank. Das heißt, wir haben Elektronik, die in leitfähiges Wasser rein soll. Das kennen wir alle, wenn uns mal unser mobiles Telefon irgendwo reinfällt, wo es nicht rein soll. Das hält nicht so lang. Ja. Das ist die zweite Herausforderung dabei. Die dritte ist, der Körper kann, wenn wir irgendwie einen Schokoriegel essen, haben wir wieder Energie. Aber wenn wir ein Implantat in den Körper reinbringen, möchte das Energie haben. Und es gibt Leute, die sagen, oh toll, lass uns den Zucker aus dem Körper des Menschen nehmen. Das ist eine super Idee, funktioniert aber noch nicht so richtig in der Praxis. Also haben wir entweder Gehäuse, in denen Batterien drin sind oder wie bei der elektrischen Zahnbürste, versuchen wir das über Spulen, über eine gewisse Entfernung in den Körper reinzukriegen.
Okay, das heißt, viele Probleme, die Sie da erstmal angehen müssen.
Genau, das ist so. Eigentlich sollte man die Finger von lassen, wenn man das alles hört. Aber es hat sich ja gezeigt, schon seit 1959, dass irgendwie das mit dem Herzschrittmacher eine gute Idee war. Das ist ja so das erste elektrische Implantat, was in den Körper eingebracht worden ist, was sich jeder eigentlich ganz einfach vorstellen kann. Das Herz ist aus dem Takt geraten, weil die Taktgeber nicht mehr funktionieren und jetzt bringe ich einen automatischen Taktgeber ein, der das macht. Das ist jetzt Einschreiben von Elektrizität in den Körper und das gibt es auch schon bei Neuroimplantaten. Das bekannteste ist vielleicht das Cochlea-Implantat bei Hörverlust, dass ich da einen Elektroden-Array, also im Grunde genommen so einen langen Wurm, der ganz klein ist, mit bis zu 20 Kontakten ungefähr ins Innenohr reinschiebe und dann kann ich da elektrisch stimulieren und die Menschen, die das haben, verstehen Sprache dann unterschiedlich gut, aber sie verstehen es.
Genau, und sie haben dann, das habe ich schon häufiger gesehen, am Kopf auch so ein schwarzes Plastikteil. Ich vermute, das wird dann außen der Akku sein, der dann Energie nach innen überträgt.
Genau, oder? Wir haben da hinterm Ohr, sieht aus wie ein Hörgerät, da ist dann eine Batterie drin und ein Mikrofon und ein Sprachprozessor und dann wird über diese Spule, die da mit dem Magneten dran geklippt ist, in das Implantat Energie übertragen und auch die Signale, wie an welcher Stelle stimuliert werden soll.
Das ist großartig. Was gibt es denn noch so alles schon, wo Neuroimplantate helfen können? Was ich mal gesehen habe, keine Ahnung, ob es was Ähnliches ist, ist zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, die ja stark zittern, dann auf einmal schalten die Implantat ein und halten die Tasse wieder ruhig.
Ja, genau. Das ist so ein weiteres Wunder im Grunde genommen, diese tiefe Hirnstimulation. Und Sie haben das schön beschrieben, die zittern und sie zittern dann nicht mehr mit Stimulation. Die sind völlig steif, können nicht die Bewegung anfangen. Das Ding wird angeschaltet und sie können wieder ganz normal normal laufen. Das ist super, aber ich muss dazu sagen, das lindert nur Symptome. Also das ist keine Heilung. Ja. Die Zellen sind weiterhin verlustig bei dieser Erkrankung. Aber dadurch, dass ich bestimmte Stellen im Gehirn stimuliere, werden die Nebenwirkungen der Krankheit oder die Auswirkungen der Krankheit unterdrückt.
Was gibt's noch, Herr Stieglitz? Oder wo sind Sie dran? Was sind die nächsten Dinge, die vielleicht kommen? Oder wovon träumen Sie?
Ich fange mal an, was gibt es schon? Dann lässt sich's besser träumen hinterher. Es gibt schon Rückenmarkstimulation bei Schmerz, den ich sonst nicht oder schwer behandeln kann. Also bei dem sonst Morphium eingesetzt wird oder Opioide.
Ja, oder lebenslang Diclofenac, bis der Magen löchrig ist, so ungefähr.
Ne? Ja, bei vielen hilft das dann auch nicht mehr. Also das geht dann wirklich an die ganz harten Sachen. Ist auch eine Alternative zu Medikamentenpumpen, die sonst implantiert werden, weil ich da halt relativ lokal arbeiten kann und nicht wie bei Diclofenac quasi erst meinen ganzen Körper überschwemmen, um auch das Ziel zu erreichen.
Und dieses Implantat, sage ich mal, blockiert dann im Endeffekt das Schmerzsignal und sagt hier Gegenschmerz, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich erzähle Ihnen mal die alte Theorie, die ich logisch finde. Ja. Die stimmt nicht ganz, aber so ein bisschen doch. Wir kennen das alle, wenn wir uns irgendwo gestoßen haben, uns wehtut, dass wir dann rüberrubbeln. Ja? Und auf einmal haben wir das Gefühl, der Schmerz ist weniger. Und dieses Prinzip nimmt auch diese Schmerzstimulation, wenn der Schmerz kommt, der geht ganz langsam auf dünnen Nervenfasern Richtung Gehirn, dann stimuliere ich da drüber, was so ein bisschen wie Kribbeln ist. Ja. Und das geht schneller und dadurch blockiert das quasi im Stammhirn die Signale, die über die langsamen Fasern kommen.
Also Implantat macht Ei.
Genau.
Sehr schön, sehr schön. Okay, also das geht auch. Das ist ja großartig. Was geht noch und was wird bald?
Geht noch Vagusnervstimulation am Hals. Also da im Halsbereich geht der Vagusnerv durch. Das ist so einer der Hauptspieler des autonomen Nervensystems. Und da gibt es verschiedene Anwendungen. Das ist quasi so ja der Wundernerv, der kann alles und vieles. Es geht da schon, epileptische Anfälle bei einigen Patienten in Häufigkeit und Schwere zu verringern. Es wird manchmal bei Schlafapnoe eingesetzt in einer bestimmten Patientengruppe. Das geht jetzt wieder nicht für alle. Darum eiere ich so ein bisschen rum. Nicht, dass irgendwie dann 1000 Leute zum Hausarzt gehen und sagen, der Stieglitz hat gesagt, das geht schon. Genau. Es wird gerade dran geforscht, beziehungsweise es geht da in Produktzulassung mit einer ganz selektiven Art der Vagusnervstimulation, also nur einen Unteranteil der Fasern, Bluthochdruck runter zu stimulieren über einen Baroreflex. Das ist eine Start-up-Firma in Freiburg. Die arbeiten daran, dass dieses Implantat vielleicht in 2-3 Jahren auf dem Markt ist.
Aber Herr Stieglitz, das klingt ja schon so, als wären wir an den großen, ich sag mal, wie heißt es so schön, Volkskrankheiten dank Implantaten dran und auch an den ganz schlimmen, die man irgendwann lieber nicht haben will. Also starke Epilepsie oder eben Parkinson später. Das klingt ja schon so ein bisschen, als wäre das so ein Wundermittel, diese digitale Technik im Körper.
Ja und nein. Also es wäre schön, wenn es wirklich zu Wundern käme. Und die Idee kam eigentlich noch mal so vor 15 Jahren ungefähr auf, dass ein paar Leute sich zusammengesetzt haben und sehr wirkungsvoll beschrieben haben in so einer Top-Zeitschrift im Wissenschaftsbereich. Wisst ihr eigentlich, dass die Hälfte des Körpers elektrisch funktioniert? Ich meine, das weiß man eigentlich schon seit Volta und Galvani, so seit dem 18. Jahrhundert. Und dann gab's halt lustige Sachen. Also eigentlich weiß man schon seit 2000 Jahren, die Leute haben sich elektrische Fische ins Genick gelegt, wenn sie Migräne hatten. Und ich glaube, wenn ich einen elektrischen Fisch im Genick hätte, würde ich alles zugeben. Ja, das ist sehr unangenehm. Ja, aber jetzt Spaß beiseite. In der Tat ist so dieses Strom statt Pillen oder ein bisschen schöner ausgedrückt bioelektronische Medizin gerade eins der heißen Forschungsthemen. Bluthochdruck, COPD, rheumatische Arthritis sind so Volkskrankheiten, also die großen, ja. Es wird mittlerweile auch Richtung Adipositas gedacht, also Fettleibigkeit, die wirklich krankhaft ist und jetzt nicht rein durch, ich esse mal, weil ich Langeweile habe.
Oder depressiv bin oder whatever.
Ne? Ja, whatever. Also ich möchte es nicht runterspielen, aber es gibt halt wirklich Krankheitsbilder, bei denen es geht. Ja. Es gibt wieder Krankheitsbilder, bei denen es nicht geht. Das wird immer so bleiben, aber das ist ja auch bei Medikamenten so. Die einen nehmen das eine und die anderen nehmen das andere, wenn sie Kopfschmerzen haben und beide schwören auf das eine, weil das andere bei ihnen nicht wirkt.
Genau.
Und so wird es da auch sein.
Jetzt haben wir ja über Krankheiten geredet, wo die Behandlung mit Implantaten, mit Neuroimplantaten schon funktioniert oder wahrscheinlich bald funktionieren wird, wenn die dann auf den Markt kommen. Aber jetzt können wir ja auch mal ein bisschen über Biohacking reden und über Enhancements. Also theoretisch der 6-Millionen-Dollar-Mann, ja. Ich weiß nicht, ob Sie die Serie kennen damals. Ich glaube, das war aus den 80er Jahren. Der hatte so bionische Beine und war dann super schnell und hatte super Zoom-Augen und so. Und wir wissen ja auch von Elon Musk, der arbeitet ja auch irgendwie an so einem Neurochip und so. wie viel ist da Science-Fiction-Humbug und wie viel wird da wirklich kommen und macht vielleicht auch Sinn?
Ja, wenn ich die Zukunft vorhersehen könnte, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so freundlich, aber wahrscheinlich viel reicher sein. Es werden viel Geschichten erzählt, auch Geschichten, die ein bisschen unschön sind, weil natürlich Leute, die irgendwie ein Schicksal haben und keine Hilfe sehen, auf jeden Zug aufspringen. Und ich glaube, da müssen wir alle sehr vorsichtig sein. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender bei der ganzen Geschichte. Also ich liebe Science Fiction, ja, wenn ich weiß, es ist Science Fiction. Und ich glaube, der Mensch ist zwar ein Mängelwesen, wie die Philosophen das immer so schön sagen und die Theologen, aber wir kommen damit ganz gut aus, weil wir so Universaldilettanten sind. Ja? Also wir können alles ausreichend gut, um in unbekannter Umgebung irgendwie gut zurechtzukommen. Wenn ich jetzt mir die Paralympics anschaue und die Leute rennen mittlerweile mit ihren künstlichen Beinen fast schneller als Menschen mit zwei Beinen, die ihnen angewachsen sind, dann möchte ich diese Menschen mit den C-förmigen Carbon-Prothesen aber nicht im Supermarkt beim Einkaufen sehen, weil sie da völlig unpraktisch sind. Wenn es draußen Schnee und Eis hätte, könnten sie damit auch nichts anfangen, ja? Das heißt, wir sind einsetzbar in allem, was uns so begegnet im Grunde genommen. Also ich liebe diese Science-Fiction-Filme, ja, das Gehirn hat nur 10% Kapazität benutzt und dann, was passiert denn, wenn ich auf 100 gehe? Der Film ist super, ja.
Aber ich vermute, wenn ich auf 100 gehe, dann werde ich sofort verhungern, weil dann braucht das Gehirn 3 Kilowatt.
Ich werde verhungern oder keiner mag mich mehr, aber eine viel wichtigere Sache, die wir eigentlich, glaube ich, alle so aus dem täglichen Leben kennen, wenn ich mich auf eine Sache total konzentriere, gehen andere schlechter, ja, und das ist oftmals auch bei Erkrankungen so, gerade bei Schlaganfall zum Beispiel, oder wenn Sie eine Amputation haben. Und nehmen wir mal das Beispiel Amputation, weil ich mich da besser auskenne. Und Sie haben dann ein künstliches Bein und laufen. Und der Untergrund ist auf einmal Sand. Ja, dann müssen Sie sich sehr, sehr aufs Laufen konzentrieren und kriegen vielleicht nicht mehr so viel mit, was im Verkehr unterwegs ist. Und diese doppelte Belastung ist einfach was, was wir nicht wegdiskutieren können. Also wenn ich jetzt sage, ich kontrolliere 5 Arme und 4 Beine und sehe nebenbei noch von Ultraviolett bis Infrarot, und habe mir noch Ultraschall ins Gehör eingebaut und habe die hörbare Frequenzen auch alle, bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, dass wir das alle so robust hinkriegen, wie wir das jetzt mit unseren Beschränkungen hinbekommen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, diese Robustheit, mit der wir eigentlich unterwegs sind. Wenn wir stolpern, fangen wir uns wieder auf. Ja.
Aber nicht, wenn wir gerade noch im ultravioletten Bereich nach irgendwas gucken und obendrein noch irgendwas anderes hören, dann fallen wir auf den Schnüss.
Ja, genau.
Also das sind sozusagen, ich sag mal, die Kapazitätsgrenzen vermutlich, die es bei uns Menschen gibt. Mhm. Ne? Aber wo liegen denn die technischen Grenzen? Also wir haben ja schon gesagt, irgendwie, da muss irgendwie Strom rein. Das heißt, wir sollten ja keine riesigen Lithium-Ionen-Akkus verbauen. Das wäre, glaube ich, unter der Haut nicht so richtig gesund.
Das wäre sicherlich nicht so ganz praktisch. Wir haben ja auch noch den Vorteil, dass unser Körper im Regelfall merkt, was zu uns gehört und was nicht. Wenn wir uns also einen Spreißel einreißen, sagt der Körper, nee, du gehörst da nicht hin, und der eitert dann wieder raus. Das macht der Körper leider auch mit Implantaten. Der sagt dann auch, du gehörst da eigentlich nicht hin, ne? Was mache ich denn? Und der Körper versucht durchs Immunsystem und die Immunantwort entweder das Implantat aufzuessen, sage ich jetzt mal so umgangssprachlich. Und wenn er das nicht schafft, weil wir klug genug waren, Materialien zu nehmen, die im Körper stabil sind, dann sagt der Körper aber, also nee, du gehörst ja immer noch nicht hin. Ich kriege dich nicht weg. Jetzt mache ich einen Trick. Ich baue eine Schicht Zellen um dich drumherum. Da sehen die anderen nicht mehr, dass du ein Fremdkörper bist. Es wird abgekapselt. Und je nachdem,
und ich vermute, das Immunsystem powert auch die ganze Zeit, was ja auch wieder gar nicht gesund für den Rest des Körpers ist. Ne?
Also wenn wir Glück haben, und das ist das, was wir Ingenieurinnen und Ingenieure machen müssen, wir müssen Materialien aussuchen, dass das Immunsystem nur 2 bis 4 Wochen powert und dann sagt, ist gut, jetzt habe ich es abgekapselt, jetzt kann ich wieder in Ruhe gehen. Wenn ich das falsch mache, kann das in der Tat sein, dass das die ganze Zeit powert und dann zu einer generalisierten Entzündung kommt. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall haben. Die Sache ist auch die, dass diese Zellen, die da drumherum wachsen und das abkapseln, die sind leider elektrisch sehr gut isolierend. Das bedeutet, wenn ich elektrische Signale aufnehmen möchte, die sehr klein sind, dann werden die noch kleiner, wenn die durch diese Isolationsschicht durch müssen. Wenn ich elektrisch stimuliere, muss ich mehr Saft reingeben, damit ich ans Ziel komme. Also das ist so eine grundlegende Geschichte. Die können wir mittlerweile schon relativ gut adressieren und gut damit umgehen, aber man darf sie nicht vergessen. Die zweite Geschichte ist, ich hatte schon gesagt, der Körper ist ein leitfähiges Medium. Ja. Das heißt, wenn da 2 Zellen gleichzeitig schießen und die schießen ihr elektrisches Signal im leitfähigen Medium, da kommt das auch an unterschiedlichen Stellen an und vermischt sich einfach. Und das kriegen wir nicht weg. Also das ist die Natur des Körpers. Und wenn jetzt Menschen mir sagen, ich gehe mit 10 Millionen Kontakten rein, damit kann ich das ganze Gehirn gleichzeitig aufzeichnen, Da muss man einfach sagen, so klein so ein einzelner Kontakt ist, wenn ich davon 10 Millionen nehme, ist das mehr als nichts. Und das Gehirn ist ja nicht leer, das ist ja voll. Und wenn ich da was reinstecke, dann wird das irgendwann auch zu viel, auch wenn es sehr kleine Dinge sind. Und zum anderen könnte es sein, dass die Signale dann auch gegenseitig sich so überlagern, dass diese tolle technische Auflösung, die ich mir ausgedacht habe, einfach Quatsch ist, weil die Hälfte von dem immer noch die gleiche Qualität brächte.
Okay, aber jetzt gucken wir doch mal so 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft. Sie sind Experte, Sie sind am Thema dran. Was wird da vermutlich noch gehen?
Also ich denke, wir hatten ja schon mal den Ansatz, bis vor ein paar Jahren Sehprothesen zu machen und haben rausgefunden, so wie wir es uns vorgestellt hatten, klappt das nicht. Jetzt gibt es neue Ansätze, direkt ins Gehirn ranzugehen, dort wo die Sehhirnrinde im Hinterkopf ist. Und das wäre sicherlich eine große Sache für diejenigen, die erblindet sind. Mittlerweile brauchen wir aber auch da eine gute Qualität, weil natürlich Text in Sprache, Sprache in Text mit dem Smartphone schon so gut ist, dass wir nicht mehr zufrieden sind mit Qualitäten, die wir irgendwie Ende der 1990er noch hatten, als die Smartphones noch nicht auf dem Markt waren. Das müssen wir einfach sagen. Es gibt jetzt andere Techniken, bei denen wir nichts ins Gehirn stecken müssen und die uns trotzdem weiterhelfen können.
Also muss man auch zukünftig immer gucken, wie sinnvoll ist überhaupt so ein Neuroimplantat? Und ja, es hat Grenzen. Also der bionische 6-Millionen-Dollar-Mann, der wahrscheinlich heute eher so 60 Millionen Euro kosten würde, der ist nur wirklich Science-Fiction und zwar aus den 80ern. Das und vieles, vieles mehr durften wir lernen von Professor Dr. Thomas Stieglitz. Er ist Professor und Leiter am Lehrstuhl für biomedizinische Mikrotechnik am Institut für Mikrosystemtechnik an der Uni Freiburg. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke und für das Interview.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, Technologie kann sich nicht nur im Kopf wiederfinden, sondern natürlich auch an anderen Stellen, zum Beispiel in Form von Prothesen, also so richtige Ersatzteile für Gelenke oder Körperteile, um bestimmte Körperfunktionen überhaupt oder auch wieder nutzen zu können. Es gibt keine zuverlässigen Zahlen darüber, wie viele Menschen weltweit genau eine Prothese benötigen oder nutzen, aber es gibt Schätzungen. Laut einer Veröffentlichung der WHO aus 2017, also auch nicht mehr so ganz aktuell, benötigen etwa 0,5% der Weltbevölkerung, also 35 bis 40 Millionen Menschen, eine Prothese oder orthopädische Leistungen aufgrund der alternden Gesellschaft und des Bevölkerungswachstums ist die Tendenz hier durchaus steigend. Der Bedarf an Prothesen ist somit signifikant.
Ja, und deswegen haben wir uns das Thema vorgenommen und einen noch genaueren Blick in die Branche geworfen.
Im Gespräch.
Das Fachgebiet der Prothetik wird immer moderner und auch digitaler. Während Prothesen früher in Handarbeit erstellt wurden, werden viele Arbeitsschritte heutzutage zunehmend digital geplant und ausgeführt. Das international tätige Medizintechnikunternehmen Otto Bock entwickelt seit Jahrzehnten innovative Prothesen und treibt die Digitalisierung der Versorgung mit modernsten Technologien konsequent voran. Ich freue mich sehr, heute mit Michael Friedrich Russold zu sprechen. Er ist Bereichsleiter des Research Hub in Wien von Otto Bock und somit genau der richtige Ansprechpartner zur digitalen Transformation in der Prothetik. Herzlich willkommen, Herr Russold.
Vielen Dank, herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung, in diesem Podcast mitzumachen.
Ja, Herr Russold, Otto Bock steht ja wie kaum ein anderes Unternehmen für moderne Prothesen, für moderne Prothetik. Wie haben denn digitale Technologien die Prothetik in den letzten Jahren verändert?
Ganz klar, digitale Technologien vor allem primär mal in der Entwicklung einen großen Schritt getan. Wir verwenden digitale Prozesse, moderne CAD-Systeme, Simulationen von Komponenten und mechanischen Systemen natürlich in der Entwicklung, um die Entwicklungszeiten zu verkürzen und aber auch um die Sicherheit und die Funktionsweise der Prothesen sicherzustellen. Und in einem zweiten Schritt, dann, an dem natürlich im Moment gearbeitet wird, geht es darum, digitale Arbeitsschritte, wie Sie schon erwähnt haben, auch in der Versorgung einzuplanen. Und da geht es vor allem darum, das Interface zwischen dem Menschen und der Maschine, also der Prothese, der Arm- oder der Beinprothese, zu verbessern und hier wiederholbare Ergebnisse zu erzielen, die insgesamt eine bessere Versorgungsqualität für den Anwender bringen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, digitale Technologien kommen an verschiedenen Stellen zum Einsatz, bei der Entwicklung, wenn es darum geht, mehr Sicherheit zu schaffen, aber eben auch dann in der konkreten Versorgung zum Patienten. Können wir da vielleicht nochmal ein bisschen ins Einzelne schauen? Welchen Stellenwert haben denn digitale Technologien mittlerweile in Ihren Prozessen, also zum Beispiel bei der Forschung, der Erstellung der Prothesen beziehungsweise der Wartung vielleicht auch?
Ja, also da gibt es ganz verschiedene Ansätze und in verschiedenen Bereichen, wie Sie ja schon erwähnt haben, in ganz unterschiedlichen Prozessen, in denen wir Prozesse überarbeiten, und digital sind wir schon immer, ja, wir arbeiten mit Computern, von daher ist alles digital. Aber ganz klare Schritte, die wir verwenden, ist eben der Versorgungsprozess, wo man von handabgeformten Prothesenstümpfen, wo man früher mit Gipsmodellen gearbeitet, heutzutage zu gescannten Daten geht, also wenn man wirklich den Stumpf dreidimensional erfasst und damit dann auch als digitales Modell zur Verfügung hat, mit dem er weiterarbeiten kann, was natürlich für weitere Schritte von Vorteil ist. Das kann man dann auch weiter umsetzen. Anstelle von manuell gefertigten Prothesenschäften können diese 3D gedruckt werden, schnell adaptiert werden und auch quasi eins zu eins wiederholt wieder hergestellt werden. Wenn ein Schaft gut gepasst hat, kann man einen späteren Schaft, einen zweiten Schaft, dritten Schaft wiederherstellen oder auch leicht adaptieren an diversen Stellen. Das ist der Bereich der Versorgungsprozesse, wo der Trend ganz stark dahin geht, das zu tun, wo es aber auch darum geht, eine entsprechende Infrastruktur zur Datenweitergabe, Weiterverarbeitung und Schnittstellen zwischen den einzelnen Partnern überhaupt erst aufzubauen. Welche Partner sind hier im Spiel? Da ist einerseits Otto Bock als Hersteller von Prothesen im Spiel, auch als Hersteller von Schäften im Spiel. Aber es ist am anderen Ende ist der Patient natürlich der Anwender, der dann die Prothese trägt. Und dazwischen gibt es aber noch den Orthopädietechniker, der diese Anpassung wirklich vornimmt. Und da ist natürlich auch eine Weitergabe der Daten sicherzustellen. Und am anderen Ende des Spektrums quasi steht Otto Bock als Entwickler von Prothesen. Während wir neue Prothesen entwickeln, verwenden wir natürlich, wie schon erwähnt, digitale Hilfsmittel. Es beginnt bei der Konstruktion, der Simulation, der Auswertung und Auslegung von einzelnen Bauteilen auf ihre mechanische Fähigkeit und Belastbarkeit. Digitale Steuerung natürlich über Mikrocontroller und Programmierung. Und da werden dann konkret auch Gangdaten von Patienten ausgewertet, um die Steuerung zu verbessern, wenn wir zum Beispiel von Beinprothesen sprechen. Wenn wir von Armprothesen sprechen, dann geht es um willkürlich erzeugte Steuersignale, Muskelsignale, wir nehmen da EMG, Elektromyographie-Signale ab, die dann miteinander kombiniert werden und dann ein einheitliches Steuerempfinden für den Anwender bieten sollen oder auch bieten können, um diese komplexen Prothesen auch wirklich zum besten Nutzen steuern zu können.
Mhm. Das heißt, sprechen Sie überhaupt von einer smarten Prothese, also im Gegensatz zu einer herkömmlichen? Also kann man das so sagen? Und wie viel Hightech steckt dann heute schon in meinetwegen einem künstlichen Bein oder einem künstlichen Arm?
Ja, die smarte Prothese, die Sie da angesprochen haben, ist ein interessanter Begriff, den wir, um ehrlich zu sein, intern gar nicht verwenden. Mhm. Man kann es vielleicht am besten vergleichen, die smarte, moderne Prothese, die elektronisch gesteuert wird. Die Referenz, die hier verwendet wird, ist wahrscheinlich die traditionelle Prothese. Das sind sogenannte Body-Powered-Prothesen, wo man mit Muskelzügen und Bewegung durch andere Muskelgruppen oder ganze Körperregionen einen mechanischen Zug erzeugt hat. Otto Bock ist aber schon seit sehr, sehr langer Zeit im Bereich dieser smarten Prothesen, ja, elektronisch gesteuerte Prothesen. Eine Armprothese ist in den 70er Jahren das erste Mal über elektrische Signale des Körpers, also über Muskelsignale, gesteuert worden und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt worden. Für uns sind daher das keine smarten Prothesen, sondern die ganz normalen Prothesen, die wir verwenden. Und auch im Bereich der Beinprothetik, wo Otto Bock ja vor allem im Bereich der Knieprothesen eine führende Stellung einnimmt, ist die Technologie mittlerweile seit 25 Jahren oder mehr als 25 Jahren am Markt. Also auch hier ist es für uns jetzt kein neuer Schritt, von einer smarten Prothese zu sprechen, sondern unsere Prothesen sind schon seit sehr langer Zeit elektronisch und über diverse Signale gesteuert. Hightech steckt aber natürlich jede Menge drin, ja, vor allem im Bereich der Materialien, Carbon, Verbundwerkstoffe, Titan, sehr hohe Genauigkeiten, das gibt es seit vieler Zeit. Und vielleicht das Smarteste in dem klassischen Sinn, wie man jetzt auch die neuen Technologien verstehen kann, ist die verbesserte Steuerung bei Armprothesen. Hier werden mehrere Steuersignale abgenommen, also bis zu 8 Steuersignale abgenommen, um dann bis zu 3, 4 Funktionen einer Prothese zu steuern. Da ist es eine ziemlich neue Entwicklung, da geht es um Mustererkennung, Machine Learning, also diese Schlagworte, die auch verwendet werden, wo das erste Mal auch mehrere Signale miteinander kombiniert werden, um eine optimale Funktion und eine verbesserte Steuerung für den Prothesenträger zu erreichen. Das ist wahrscheinlich das, was im allgemeinen Begriff Smart jetzt am nächsten kommt, weil hier wirklich ganz neue Technologien verwendet werden, um einen Fortschritt zu erzielen.
Ja, verstehe. Als Laie würde ich sagen, geht es ja bei Prothesen in erster Linie darum, oder sollten Prothesen ja idealerweise das ursprüngliche Körperteil möglichst natürlich ersetzen. passen sozusagen. Ne? Wie gelingt denn diese Mensch-Maschine-Schnittstelle jetzt bei solchen digitalen oder digitalisierten Prothesen? Oder gibt es da vielleicht auch neue Herausforderungen, sowohl technisch als auch psychologisch, also dass eben die Prothese genau das umsetzt, was der Mensch auch möchte?
Genau, das ist eine sehr gute Frage und da würde ich jetzt gern zwischen zwei Prothesengruppen unterscheiden. Wir haben einerseits die Armprothesen und andererseits die Beinprothesen. Ich fange mal mit den Armprothesen an. Bei der Armprothetik ist es ja so, dass die Prothese per Definition eben nicht wissen kann, was sie als nächstes greifen wollen. Jeder Griff ist ein neues Ereignis, weil sie greifen unterschiedliche Gegenstände an, die unterschiedlich am Tisch stehen oder wo auch immer und sie unterschiedlich positioniert sind. Und da ist es in der Vergangenheit auch so gewesen oder ist es auch immer noch Stand der Technik, dass die Steuerung recht kompliziert ist. Also nicht gleichzeitig mehrere Bewegungen einer Prothese gesteuert werden können und für den Endanwender daher Prothesenträger recht schwierig zu erzielen. Und da gehen jetzt genau diese smarten Prothesen hin, wo man aus mehreren Steuersignalen versucht, oder nicht nur versucht, sondern auch wirklich Signale ableitet, die dem Anwender erlauben, wirklich an die Bewegung zu denken, die er durchführen will, und die Prothese führt dann auch wirklich diese Bewegung aus. In der Vergangenheit war es oft so, dass Anwender was anderes denken oder tun mussten, um eine gewisse Bewegung der Prothese zu erzielen. Und da geht der Trend ganz stark dahin, wirklich das zu denken, was die Prothese tun soll, und die Prothese macht dann auch die richtige Bewegung. Mhm. Das ist in der oberen Extremität oder beziehungsweise in den Armprothesen der nächste Schritt, wo es hingehen wird. Was sind da die großen Herausforderungen? Also einerseits natürlich diese Signale störsicher ableiten zu können, physiologisch die Signale auch wirklich gewinnen zu können und auch für den Anwender, vor allem für Anwender, die schon Prothesen getragen haben, auch eine Umstellung in ihrer Logik, wo sie dann statt eine Bewegung nach der anderen zu steuern, Bewegungen in Zukunft auch simultan steuern werden können. Mhm. Da ist auch sehr viel Training der Anwender erforderlich. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir die Prothesen, der Beinprothesen, also vor allem Knieprothesen. Da ist es etwas anders, da ist es sehr viel einfacher, im weitesten Sinne einfacher, ja. Aber wenn Sie gehen und einen Schritt nach dem anderen machen und in der Ebene entlang gehen, dann ist ein Schritt dem nächsten Schritt ziemlich ähnlich, ja. Üblicherweise geht man mit einer konstanten Geschwindigkeit, damit bleiben die Schritte ähnlich, und wenn man nicht gerade von einer Rampe in eine Treppe, bergab, bergauf, immer wechselt, dann sind auch die Schritte sehr ähnlich. Da ist es im Moment so, dass Prothesen einfach aufgrund der Parameter, die sie intern haben, wie Kräfte, Momente, Geschwindigkeiten, Bewegungsmuster ableiten, was der Anwender gerade tut, und dann automatisch steuern. Da gibt der Anwender also keinen willentlichen Input, um zu sagen, ich will jetzt schneller gehen, sondern er beginnt einfach schneller zu gehen und die Prothese tut das Richtige. Mhm. Das hat aber Einschränkungen, also vor allem, wenn Sie bergab gehen oder wenn Sie aus der ebenen Fläche auf eine Treppe hinaufgehen, dann tut sich die Prothese natürlich schwer, das zu erkennen, weil auf einmal ist der Schritt anders und die Prothese muss das Richtige tun. Und da gibt es relativ viel Forschungsarbeit und Überlegungen, wie man das verbessern könnte und auch dem Benutzer erlauben könnte oder erlauben kann in Zukunft, hier auch willentlich Signale, Impulse zu setzen und zum Beispiel auf einer Rampe bergab mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gehen zu können, abrupt stehen zu bleiben, rückwärts weggehen zu können und so weiter. Da gibt es viele Anwendungen, die wir genau untersuchen, wie auch willentlich eingeleitete Signale hier in Zukunft die Prothesensteuerung verbessern können. Und auch da wird die Herausforderung darin liegen, die Signale sicher ableiten zu können, und vor allem auch den Anwendern eine barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Das ist alles sicherheitskritisch, vor allem bei Beinprothesen. Man will nicht stolpern, man darf nicht stolpern. Mhm. Die Prothese darf sich nicht unsicher verhalten. Und da sind natürlich keine Fehler erlaubt. Ich ziehe mal einen kurzen Vergleich, der ist vielleicht ein bisschen stark vereinfacht, trotzdem um Ihnen darzulegen, worum es geht. Mit einer Prothese geht man mehrere tausend Schritte am Tag. Wenn davon nur ein Schritt nicht funktioniert, sind Sie verunsichert, weil Sie nicht mehr wissen, ob es funktioniert. Und vergleichbar wäre das zum Beispiel mit einem Autofahren. Ja, Sie fahren auf der Autobahn und Sie steigen auf die Bremse und nur einmal funktioniert die Bremse nicht. Sie werden mit Ihrem Auto keinen Meter mehr fahren und auf das gleiche Sicherheitsanforderung haben wir hier. Also die größten Anforderungen, vor allem bei der Beinprothetik, ist Sicherheit, Sicherheit des Anwenders und gleichzeitig eine nahtlose Integration in die Bewegungsmuster der Anwender.
Sie haben das Stichwort Sicherheit genannt. Sie haben vorhin auch gesagt, es erfordert natürlich Training, dass eine Prothese dann letztlich für den Anwender auch so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Sind Ihre Prothesen heute schon vernetzt? Also habe ich quasi als Anwender eine App zu meiner Prothese, die mich dann unterstützt, vielleicht bei der Wartung oder auch beim Training?
Ja, also haben wir. Da muss man aber leider auch ein bisschen weiter ausholen. Also man muss hier vielleicht verstehen, wie ein Versorgungsprozess funktioniert. Otto Bock stellt im Prinzip Prothesen zur Verfügung, die aber dann von einem Orthopädie-Techniker an den Endanwender verbaut werden. Das ist wie VW, das ein Auto einem Händler zur Verfügung stellt und ihnen verkauft. Als Kunde haben sie aber mit dem Autohersteller, in dem Fall VW, keine Beziehung und genauso wenig hat Otto Bock eine direkte Vertragsbeziehung zu dem Endanwender. Also wir haben da einerseits eine große Frage im Bereich der Datensicherheit. Welche Benutzerdaten darf Otto Bock überhaupt haben? Was können wir mit diesen Daten dann machen? Und die müssen sicher übertragen werden. Wir haben aber natürlich mittlerweile Apps, wo Anwender ihre Performance einsehen können, wo sie Modusumschaltungen machen können, auch gewisse Anpassungen vornehmen können. Und wir haben auch die Möglichkeit, darüber Daten zurückgeliefert zu bekommen, aber natürlich nur nach Einverständnis des Endanwenders, des Endkunden, der sich dazu bereit erklärt und dann auch Daten an uns überträgt. Die werden dazu eingesetzt, um einerseits Userverhalten anzusehen. Zum Beispiel war es sehr spannend, es ist eine Auswertung gemacht worden und wir konnten sehen, dass während Corona sich das Gangverhalten der Anwender geändert hat und die ich weiß es jetzt leider nicht mehr genau, ob sie mehr oder weniger gegangen sind.
Das wollte ich
aber
gar nicht.
Eine Änderung war auf alle Fälle sichtbar. Okay. Also davon, ja, es gibt Apps, die werden auch eingesetzt. Das ist auch absolut Stand der Technik. Die Anwender erwarten das auch. Gleichzeitig muss man aber eine Prothese ja als einen integralen Bestandteil eines Benutzers dann sehen in seinem Alltag. Und von daher sind unsere Prothesen alle so gebaut, dass sie auch ohne Apps funktionieren. Warum ist das so? Sie können ihr Telefon verlieren, sie können ihr Telefon ohne Akku haben. Sie können auch wo sein, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt. Gibt es zwar schon selten, aber das gibt es noch. Und dann kann natürlich die Funktion der Prothese nicht von der App abhängen. Also im Moment ist das am Beginn der Integration, es werden immer mehr Funktionen ergänzt, aber Prothesen sind immer noch autark funktionsfähig.
Also ich habe verstanden, Prothesen werden nutzerfreundlicher, bekommen sozusagen auch mehr Funktionen. Kann man das so pauschal oder können Sie das so pauschal auf den Punkt bringen? Was würden Sie sagen, inwiefern profitieren Patienten, Patientinnen oder Anwender, Anwenderinnen, wie Sie ja sagen, von der Digitalisierung jetzt in diesem speziellen Gesundheitsbereich in der Prothetik?
Ich würde sagen, um ehrlich zu sein, wir sind hier noch in den Anfangsschuhen. Es geht um Gesundheitsdaten, es geht um Anwenderdaten in einem sensiblen Bereich. Also man muss da auch vorsichtig vorgehen. Wir alle kennen Datenlecks. Gleichzeitig ist die Sicherheit des Endanwenders wichtig. Also wir wollen ja auch nicht, dass Prothesen gehackt werden. Ja. Und in ihrer Funktion verändert werden. Trotzdem gibt es da sehr viele Benefits oder Vorteile, die Anwender und Anwenderinnen in Zukunft haben werden. Der eine ist meiner Sicht in Zukunft sicher bessere, schnellere und stabilere Versorgungsprozesse. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, war es sehr lang üblich, dass Schäfte einfach händisch über ein Gipsmodell abgeformt worden sind. Da hängt quasi ihr Wissen oder ihr Erfolg eigentlich von der handwerklichen Geschick des Orthopädietechnikers ab. Wenn man hier zum digitalen Prozess kommt, wo man einen Stumpf scannt, dann kann man Stümpfe miteinander vergleichen. Man kann schauen, wie ähnliche andere Anwender vielleicht eine gute Lösung erzielt haben und kann damit dann auch viel bessere Ergebnisse erzielen, beziehungsweise auch die Ergebnisse wiederholbar machen, wie schon erwähnt. Wenn Sie einen Schaft haben, der gut funktioniert und Sie haben ein digitales Modell, dann können Sie den halt wieder drucken und dann leicht anpassen. Also das ist der eine Teil, der aus meiner Sicht passieren wird und vielleicht der schnellste Zugang ist. Und das zweite ist natürlich die erwähnten besseren Steuerungen von Prothesen, die aber sicher noch Entwicklungsschritte brauchen, um dorthin zu kommen. Ich sehe für die Endanwender zwei große Benefits. Das eine ist eben schnellere Versorgung, bessere Versorgung, wiederholbare Versorgung. Vielleicht auch, wenn sie übersiedeln, können sie ihr Modell mitnehmen und von einem anderen Orthopädietechniker mit gleicher Qualität versorgt werden. Alles Dinge, die heute schwierig sind. Und das zweite eben dann insgesamt bessere Usability, besseres Benutzbarkeit der Prothesen allgemein, egal ob Arm- oder Beinprothesen in Zukunft. Das ist ein bisschen weiter weg, da ist viel Forschungsarbeit im Gange und wird jetzt über die nächsten Jahre und Produktgenerationen dann auch in die Prothesen eingebaut werden.
Sie haben jetzt Daten an verschiedenen Stellen schon erwähnt. Wie ist es mit dem Thema KI? Verändert das die Prothetik weiter oder spielt sie beispielsweise schon eine Rolle in der Bewegungserkennung und Anpassung ihrer Prothesen?
Also da möchte ich dazu sagen, dass KI natürlich auch ein Schlagwort ist. Ja, heutzutage gibt es wenig, was nicht KI-basiert ist und man fragt sich manchmal, was jetzt genau der Nutzen von der KI wäre an der Stelle. Wir schauen uns das sehr intensiv an. Wie gesagt, ob man das jetzt KI nennt oder Machine Learning oder traditionellere Prozesse, wird einerseits in der Steuerung der Armprothesen schon verwendet, wie vorhin erwähnt, wenn man mehrere Elektroden hat. In dem Bereich kommt schon zum Einsatz. Auch diese digitalen Versorgungsprozesse mit Anpassung von Schäften an Stümpfe, auch hier wird KI bereits eingesetzt und erforscht und untersucht, wie wir hier bessere Ergebnisse durch künstliche Intelligenz oder Machine Learning erzielen können. Gleichzeitig eine direkte Nutzung in Prothesen ist relativ schwierig, weil Prothesen ja tagelang im Idealfall mit einmal Aufladen funktionieren sollen. Und da haben wir jetzt, ich will nicht sagen ein Problem, aber natürlich eine Herausforderung, Energieverbrauch mit hoher Rechenleistung, die solche Prozesse üblicherweise brauchen, unter einen Hut zu bringen. Und von daher wird die direkte Anwendung in Prothesen untersucht, ist aber sicher noch ein Entwicklungsgebiet für die Zukunft. In der Analyse von Daten, die wir bereits zur Verfügung haben von Prothesenträgern aus den verschiedensten Bereichen, wenden wir aber natürlich Methoden der künstlichen Intelligenz an, um bessere Ergebnisse zu erzielen und den Nutzen für den Endanwender zu erhöhen.
Letzte Frage, Herr Russold, ein bisschen so Blick in die Glaskugel, in die Zukunft. Was würden Sie sagen, wo sehen Sie so die nächste große Entwicklung im Bereich der digitalen Prothetik, wenn man das so überhaupt sagen kann, oder wohin geht generell die Reise in den nächsten 5 bis 10 Jahren in diesem Bereich?
Ja, das ist eine gute Frage. Könnte ich die umfassend beantworten, wäre ich in einer anderen Branche tätig. Aber ich versuche es trotzdem. Ja, ein paar Dinge sind ja absehbar. Ich habe schon relativ oft den Versorgungsablauf und dieses Anpassen der Prothese an den Endanwender erwähnt. Aus meiner Sicht werden wir dort als erstes große Veränderungen sehen. Scannen von 3D-Objekten, in dem Fall einer Gliedmasse eines Anwenders, ist sehr etabliert und die Ergebnisse werden immer besser. 3D-Drucktechnologien werden immer besser, robuster, billiger und großflächig verfügbar. Also hier von einem abgescannten Gliedmasse über ein digitales Modell zu einer gedruckten Prothesenschaft zu kommen, ich glaube, das ist der nächste große Schritt, der sich verändern wird, der eben dann auch gleichbleibende Versorgungsqualität für den Prothesenträger bringt. Der große Vorteil, den man damit auch hat, man kann dann sehr leicht individualisieren und Individualisierungen leichter vornehmen, ganz spezifische Anpassungen für Prothesenträger, weil man eben nicht mehr Standardkomponenten hat, sondern vielleicht jede Komponente sogar einzeln gefertigt wird und damit viel individueller gestaltet werden sind. Das sind so die nächsten großen Schritte. Und dann vielleicht mit ein bisschen einem größeren Zeithorizont sprechen wir von besserer Steuerung und dann auch in weiterer Folge Feedback an den Anwender zu geben. Auch da gibt es noch nicht so viel oder kommerziell eigentlich nichts, wo man dann eben auch Zustände der Prothese weitergibt. Also quasi eine fühlende Prothese erzeugen kann. Auch das ist Gegenstand der Forschung. Aus meiner Sicht aber mit einem größeren Zeithorizont versehen, wird aber sehr intensiv daran gearbeitet und sicher auch kommen in Zukunft.
Ja, digitale Technologien halten immer mehr Einzug, auch in den Gesundheitsbereich der Prothetik, werden in der Entwicklung eingesetzt, machen Prothesen sicherer und letztlich ja anwenderfreundlicher und individueller für den Nutzer und für die Nutzerin. Spannendes Thema und wir sind da vor allem gerade erst ganz am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe. Herzlichen Dank für diesen Einblick, Michael Friedrich Russold von Otto Bock. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Aspekte einbringen.
Cyborgs, naja, oder auch einfach Menschen mit ein bisschen Technik im bzw. am Körper, sind also nicht nur ein Phänomen aus der Popkultur oder aus dem Science-Fiction. Es gibt sie längst und naja, ich finde, es waren jetzt ganz spannende Einblicke in die Welt der Implantate und Prothesen. Und ich bin gespannt, was in 10, 20 oder 30 Jahren möglich sein wird. Also ich freue mich ja auf einen Ersatz für Lesebrille und Kontaktlinse für eigentlich kurzsichtig und Altersweitsicht. So vielleicht sogar mit einem Telezoom oder so. Das wäre doch mal was richtig Cooles.
Stimmt, das finde ich tatsächlich eine gute Idee. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass möglichst niemand von euch und von uns irgendwann mal eine Prothese und sei es eine smarte Prothese benötigen wird. Aber vielleicht wird ja der eine oder andere oder die andere mal zum Teil der Cyborg-Community. Ich habe zumindest bei dir rausgehört, Sven, wenn die Dinger mal so richtig was können, solche kleinen Mikrochips
Count
in der Hand,
in.
Dann bist du gar nicht abgeneigt.
Take my money. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und wegen der Prothesen, also ich meine, wenn es irgendwann modern wird, wie beim Anhalter durch die Galaxis, Brusthände, ja, zusätzlich als Option zur Verfügung genau. zu stellen. Ich meine, vier Hände halten einfach mehr als zwei.
Mega.
Da wäre ich optisch wahrscheinlich raus, aber so von der Nützlichkeit her großartig. Aber denkt einfach selber drüber nach. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Lasst euch gut gehen. Sidoni, schönen Urlaub.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.